gefühlt, die Gesellschaft will die ja immer anders haben, die Gesellschaft will die passend haben, die will die in klassischen Schubladen teilweise haben. Aber vielleicht von der Familie kriege ich auch ganz oft mit in meinen Coachings, dass das halt so diese klassischen Normen, Verhaltensweisen sind, die die Eltern, die Familien, die Schule etc. pp. Sehen will. Und genau, von dem habe ich mich total abgesandt.
Die Stimme, die du gerade gehört hast, gehört Stefan Lippusch. Wie kommt man bei sich selbst an? Die Frage, die man gerne ignoriert, aber die was so essentiell ist für das Leben. Die Antwort darauf kann Stefan Lippusch geben. Stefan zeigt, welchen Einfluss die Natur haben kann, wie wichtig es ist, die Natur aufzusuchen, auch welchen Prozess man in der Natur erleben kann und was die Stille zu uns sagt und auch, wie man erkennt, wer man selbst ist und was es bedeutet, Glaubenssätze hinter sich zu lassen. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Stefan Lippusch. Was ist deine Definition von Leistung, Stefan?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, das definiert tatsächlich jeder selbst für sich. Sage jetzt mal, also für mich ist Leistung jetzt wenig bemessen an wie viel Höhenmeter ich schaffe oder ob die Noten gut oder schlecht sind. Das spielt für mich eher weniger Rolle, sondern ich blicke zurück auf Leistung dahingehend, dass ich sage, ich möchte stolz auf mich sein. Den Weg, den ich gegangen bin, egal wie viele Steine mir da an den Weg gelegt worden sind, die ich mir vielleicht auch selbst gelegt habe, für mich ist das Ziel der Weg. Und dementsprechend sage ich, tituliere ich mir Leistung als den Weg per se selbst. Es ist ja wichtig, Schritte zu gehen, einen Schritt nach dem anderen, nicht Schritte zu überspringen. Und das ist für mich viel mehr mit Leistung definiert als wie alles andere.
Das heißt, du kannst im Endeffekt jeden Tag Erfolge feiern, oder? Weil Stolz geschieht jeden Tag.
Absolut, absolut. Es ist dann immer eine Frage der Perspektive und der Haltung natürlich. Ich kann jeden Tag zurückschauen, die wäre in jeder Situation, wenn ich es möchte und wenn ich es zulasse, natürlich Themen finden, Punkte finden, Geschehnisse finden, Aufeinandertreffen finden, die das eigentlich zu einem schönen Tag machen oder zu einem tollen Ereignis machen.
Was war denn früher deine Definition von Erfolg? Weil du kommst ja ursprünglich aus dem Leistungssport.
Genau, in meiner Jugend, da komme ich aus dem Leistungssport. Ja, es hat sich natürlich sehr gewandelt, diese Definition. Vorher war es halt tatsächlich für mich in Zahlen definiert. Wenn wir zum Leistungssport gehen, dann war es natürlich Nummer 1 halt aufleichten müssen, 2 oder 3 oder noch schlechter sozusagen. Damals gemäß der Definition war nicht akzeptabel. Ja, da bin ich ganz, ganz schwer mit mir selbst ins Gericht gegangen. Im Gegensatz zu den schulischen Leistungen, die waren jetzt für mich eher nicht so zu berücksichtigen. Aber natürlich, damals ist viel, viel, sehr viel gegangen um, ja, gewinnen, um Kohle, um verdienen, um Ruhm, um Erfolg. Und das hat sich jetzt natürlich sehr, sehr stark gewandelt, klarerweise.
Spielt Gewinnen gar keine Rolle mehr? Also ich stelle mir gerade die Frage, wie gelingt es, Gewinnen, wenn man den Weg als das Ziel sieht? Da gibt es ja auch wahrscheinlich irgendeine Definition, was man aus dem Gewinn heraus kristallisieren kann, oder?
Und das gibt's bestimmt. Geh stark davon aus. Und natürlich will jeder gewinnen. Wie gesagt, das ist für mich eine Definitionssache, was jeder Einzelne davon sieht unter Gewinnen. Ich kann gewinnen, dass ich jeden Tag aufstehen kann, dass es mir gut geht. Ich kann das als Gewinn verbuchen, wenn ich jeden Tag Zeit mit meiner Familie verbringe. Oder jetzt in meiner Situation ist es ein Gewinn, wenn ich andere Menschen unterstützen kann, aus dem Hamsterrad auszubrechen. Wie gesagt, das ist eine sehr starke Definition der eigenen Person. Mir, für mich Erfolg oder Gewinnen dahingehend ist einfach, ja, jeden Tag da zu sein, dankbar zu sein, dass es meinem Umfeld gut geht, dass es mir gut geht. Und das ist mir persönlich viel, viel wichtiger als alles andere.
Was gewinnst du aus der Natur?
Für mich ist die Natur ganz, ganz ein entscheidender Faktor. Natur hat mir in meinen schwersten Zeiten immer geholfen, war schon immer mit der Natur sehr, sehr stark verbunden. Natur erdet mich, Natur brauche ich, um mein inneres Gleichgewicht herzustellen, um das auch auszubalancieren. Und dementsprechend kann man uns, glaube ich, können wir uns ganz, ganz viel von der Natur abschauen. Weil wenn wir jetzt mal überlegen, ein Ahorn kann nicht so wachsen wie eine Tanne. Das braucht ganz andere Bedingungen. Adler wird niemals ein Fisch sein. Ganz, ganz unterschiedliche theologische Hintergründe am Ende des Tages. Und ich glaube, das ist für uns ganz ein wichtiger Faktor auch in unserem Leben. Wir sind vielleicht alles Adler, aber wir wollen Löwe sein, wir wollen Kamel sein, wir jagen etwas hinterher, was uns nicht glücklich macht, langfristig. Und für mich ist es dann einfach dieses Zurückkommen zur Natur. Da spielt weder Geld, noch Erfolg, noch Gewinn, Verlust oder ähnliches eine Rolle, sondern da kann man einfach nur sein. Und da kann man sich zurücklehnen, egal wie gut es geht, egal wie schlecht es geht, egal wie viel man am Konto hat oder nicht. Das ist für mich Natur. Das heißt, da kann ich einfach sein, da kann ich mich frei bewegen. Und das ist einfach das, was ich aus der Natur schöpfe. Die bringt mir zu mir zurück und zu dem, was wirklich für mich persönlich wichtig ist.
Gehst du mit einer gewissen Intention in die Natur oder lässt du dem Ganzen freien Lauf?
Wie überall im Leben, es gibt kein Schwarz-Weiß. Es gibt natürlich Momente, wo man wo ich mit einer klaren Intention natürlich in die Natur gehe, weil das Leben passiert ja und nicht alles, was passiert, freut dann oder macht dann glücklich, klarerweise. Das heißt, auf der anderen Seite kann man oder nutze ich die Natur dann, diese Dinge zu verarbeiten, das heißt, zu reflektieren, gewisse Themen, gewisse Punkte, aber natürlich auch auf der anderen Seite einfach treiben lassen, einfach zu schauen, wo geht's hin. Wenn man im Wald mal eine neue Abzweigung ausprobiert, sich einfach darauf einlassen und zu schauen, was passiert, ohne irgendwo mit irgendeinem Hintergedanken oder mit irgendwem eben irgendeiner Definition von, wie viele Höhenmeter könnt ihr jetzt nur draufpacken oder wie viele Kilometer, sondern sich einfach treiben lassen.
Wann war es das erste Mal bei dir, dass du mehrere Nächte oder zumindest mal eine Nacht allein im Wald verbracht hast?
Ist jetzt tatsächlich seit der Geburt meiner Tochter, die jetzt 3,5 Jahre alt ist, ist es schon ein bisschen her. Das letzte Mal war vor, ich glaube, 5,5 Jahren, wo ich tatsächlich bewusst dann zu der damaligen Zeitpunkt, da war es natürlich noch einfacher, ohne Kind solche Abenteuer zu wagen. Aber damals habe ich es regelmäßig gemacht. Es war total erfrischend, sage ich jetzt mal. Du gehst am Nachmittag irgendwo in den Wald oder auf den Berg, packst dann deine Isomatten aus, deinen Schlafsack, hast da gute Jausen mit und dann genießt du einfach die Stille. Du schaust, was um dich herum passiert, du hörst und nimmst Dinge wahr, die du sonst in der Geschwindigkeit des Lebens, in Geschwindigkeit des Alltags einfach nicht mitbekommst. Und damals war das wirklich etwas, was ich sehr, sehr regelmäßig praktiziert habe, bewusst praktiziert habe. Also da, die Momente waren dann immer mit einer Intention, weil es da was zu verarbeiten gegeben hat, weil es vielleicht irgendwo ich vor einer Entscheidung gestanden bin, die getroffen hat werden müssen. Und ja, ich kann es nur jedem empfehlen, das zu tun. Das ist richtig eine klasse Sache.
Was waren die ersten Erkenntnisse, als du das erste Mal gemacht hast? Und was mich auch interessieren würde, ist, was ist grundsätzlich der Unterschied, wenn man am Nachmittag einfach so in die Natur geht? Und was ist der Unterschied, wenn man dann wirklich einmal so eine ganze Nacht durchwacht, höchstwahrscheinlich? Also die erste Nacht wird wahrscheinlich durchwacht. Was ist da der konkrete Unterschied? Also was tut sich da in dir als Stefan oder in dir in deinem Sein?
Ja, also die ersten ein, zwei, drei Nächte, wenn ich jetzt zurückdenke, da war nicht viel mit Schlafen oder ähnliches. Da ist man eher sehr alarmiert, sage ich jetzt mal vom System her, weil man nimmt einfach Geräusche ganz anders wahr wie untertags. Das unterscheidet halt die Nacht natürlich vom Tag. Es ist ruhig, es ist dunkel. Das heißt, dir fehlt irgendwo diese visuelle Sicherheit natürlich. Du hörst alles. Egal, ob das jetzt Meter von dir weg ist oder ob es jetzt wirklich weit, mehrere Meter weit weg sind, du kriegst alles mit. Und das unterscheidet sich natürlich gegenüber dem Nachmittag, Tag, Vormittag, wann auch immer man im Wald geht, sehr, sehr stark von der Nacht. Und das löst schon ganz, ganz viel aus, weil die Sensoren einfach ganz anders wirken auf dich und die ganze Umgebung. Weil, wie kann man nur fast erinnern, die erste Nacht, die ich da verbracht habe, das war ganz, ganz spannend. Eben du nimmst alles wahr und irgendwo ein paar Meter weg, gefühlt ein paar Meter weg, ich weiß es ja nicht, weil du hast ja dann auch kein räumliches Vorstellungsvermögen in der Dunkelheit. habe irgendwas knacken gehört. Und dann fangst du schon an, die Gedanken, irgendwas passiert da, irgendwas ist da. Wer ist das? Ist es ein Wolf? Ist es ein Bär? Ist es ein Hirsch? Keine Ahnung, irgendwas. Und diese Sensibilität dann zu haben und das wahrzunehmen, aber damit dann umgehen zu können in dem Moment. Weil du könntest das ja live machen, könntest dann sofort wieder alles zusammenpacken, runter, hauptsächlich weg von da. Das ist dann eigentlich das Spannende. Das heißt, es braucht ganz viel Mut auf der einen Seite natürlich, das durchzuziehen, wenn du alleine bist. Es braucht ganz, ganz viel Bereitschaft da für dich selbst, für deinen Geist und für deinen Körper, das zu machen, weil man ist auf wenige Dinge beschränkt. Man hat seinen Schlafsack, seine Isomatte, sein Essen, aber man hat die ganzen Annehmlichkeiten, die man zu Hause halt hat, nicht. Und das macht einen großen Unterschied dann. Und da tut sich viel, weil dann in der Stille, es kommt ja nicht umsonst von irgendwo her, in dieser Stille beschäftigt man sich mit sich selbst. Das da hat man aus meiner persönlichen Sicht, da wirst du vielleicht eine andere haben, man geht tiefer rein. Man ist nicht nur an der Oberfläche, sondern man geht wirklich tiefer rein, weil es ist die Zeit da. Weil in der Nacht, du kannst nichts machen, außer die Landschaft, die Umgebung beobachten. Und das ist schon ein ganz entscheidender Punkt. Das heißt, diese Oberflächlichkeit, die man sonst im normalen Alltag hat, die gibt es dort überhaupt gar nicht.
Das heißt, man kann es als Prozess des Loslassens eigentlich beschreiben, oder?
Könnte man definitiv, ja. Also am Anfang eher vermutlich nicht. Wie gesagt, da geht es eher, sage ich jetzt mal, provokant formuliert, ums Überleben. Aber wenn man daran gewöhnt ist, wenn man die Abläufe kennt, wenn man weiß, was braucht man wirklich, um so eine Übernachtung machen zu können, dann kann man es definitiv loslassen nehmen, ja.
Es ist aber auch vielleicht ein Loslassen im Sinne von, wenn die Gedanken aufkommen, was war das, oder? Oder könnte jetzt irgendwas geschehen? Also diese Gedanken loszulassen, das ist ja auch wahrscheinlich total schwierig, weil man merkt höchstwahrscheinlich irgendwann, also von dem gehe ich aus ohne, also ich hätte wahnsinnige Angst, um ehrlich zu sein, Stefan. Also so ehrlich muss ich jetzt sein, also ich würde es mir nie zutrauen, aber man merkt halt, man ist ja nicht seine Gedanken, oder? Also ich kann mir das jetzt nur so vorstellen, dass man dann da vielleicht denkt, okay, jetzt gleich passiert irgendetwas und dann dauert es 15, 20, 30 Sekunden und es passiert nichts und dann kommt man drauf, ja, okay, vielleicht passiert ja doch nichts. Und vielleicht kann man das auch ins reale Leben dann übertragen. Also so stelle ich mir das jetzt vor, wo ja diese Schreckensszenarien auftauchen, dass man denkt, oh, irgendwas Schlimmes muss ja jetzt passieren und einen Tag passiert nichts, am nächsten Tag passiert nichts, in der ganzen Woche passiert nichts und dann denkt man irgendwann, ja, okay, vielleicht passiert ja doch nichts.
Absolut, deswegen habe ich vorher erwähnt, es braucht da Mut dementsprechend. Man muss diesen Mut da aussitzen können. Und jeder, der von uns, der meditiert oder eben Nächte draußen verbringt, der weiß, wie unangenehm es am Anfang ist, diese Situation auszusitzen, weil es ist für uns total ungewohnt, nichts zu sagen, nichts zu tun, sondern einfach nur mal auf seine Atmung zum Beispiel sich zu fokussieren. Und das bedarf eben Mut. Und wie du richtig sagst, ich habe am Anfang die ersten Male, mir war genauso mulmig, wie du das jetzt beschrieben hast. Also ich habe mir wirklich sehr, sehr lange überlegt, ist das eine gute Entscheidung, das zu tun? Oder war das nur irgendwo wieder irgendwas, was man aufgeschnappt hat, dass das jetzt sozusagen der neueste Renner ist, dass man draußen übernachten muss? Oder will ich das wirklich? Und ich ziehe da halt immer die Parallelen im Leben. Es tut weh am Anfang. Man hat Angst. Jeder Schritt, den man geht, ist ein neuer Schritt, wo man nicht weiß, was kommt auf uns zu. Und es ist ja bei uns so als Menschen, wir geben ja ein Verhalten erst auf, wenn wir was Besseres gefunden haben. Und das ist dementsprechend, ich muss mich einfach darauf einlassen können. Ich muss einfach diesen Mut haben, das durchzuziehen. Diesen Mut haben, mir der Angst zu stellen, meinen Gedanken zu stellen. Ohne dem wird Veränderung ganz, ganz schwer gelingen.
Wie gelingt Offenheit gegenüber dem Leben?
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Für mich spielt sich da ganz, ganz viel Mindset-technisch ab. Nehmen wir jetzt das Beispiel her. Wir kennen es alle oder wir kennen das sicher alle mal. Sind schon in der Situation gewesen. Es gibt immer wieder Momente, wo das Telefon läutet und man weiß, ach, der schon wieder, die schon wieder, was ist jetzt wieder los? Und am Ende des Tages ist es für mich eine Mindset-Geschichte. stelle mich dementsprechend mit einem positiven Mindset hin und sage, ich nehme es wirklich auf in mir und ich lasse es geschehen. Und ich weiß, ich habe das tiefe Vertrauen in mir, dass dementsprechend nichts passieren wird, weil ich kann mich selbst schützen und ich habe selbst einfach diese Stabilität da in meinem Leben. Dann wird da Offenheit aus meiner Sicht passieren. Offenheit kann ja nur passieren, wenn ich es wirklich zulasse. Und wir hätten vermutlich nie zueinander gefunden, wenn wir uns nicht ausgetauscht hätten und jetzt diese ganz offen aufeinander zugegangen wären. Und ich hätte vermutlich meine Partnerin nie getroffen, wenn ich irgendwo nicht offen dafür gewesen wäre. Und ich glaube, das erfordert Mut, das erfordert, ja, ich sage jetzt mal eine gewisse Aktion natürlich auch im Inneren sowie im Äußeren, die Dinge zu tun.
Ja. Und ich glaube, was da eine Rolle spielt, vielleicht eine Rolle spielt, ich weiß es nicht, zuzulassen, dass man eventuell verletzt wird. Also ich glaube, man kann da sehr gut die Verbindung herstellen, wie du gesagt hast, dass man halt einfach diesen Halt hat und weiß, man steht im Leben oder man kann sich auf sich selbst verlassen, weil Offenheit bedeutet auch für mich schon eine gewisse Angst gegenüber Verletzungen. Wie siehst du das?
Absolut, absolut. Das gehört ja zum Leben dazu. Wir haben ja einen Schutzmechanismus, den jeder von uns in sich hat. Und wer will es schon bewusst, sich verletzen zu lassen oder bewusst, sag ich jetzt mal, sich der Gefahr hingeben? Also das sind schon sehr ausgewählte Personen, die da wirklich die Scheu vor dem Ganzen abgelegt haben. Da denke ich jetzt eben so an diese Extremsportarten, klarerweise, die sich da runterhauen, egal wo es ist. Die haben jetzt, sag ich jetzt mal, eine gewisse Portion Respekt natürlich und eine gewisse Portion Angst, aber die Angst übernimmt sozusagen nicht das Ruder. Und das ist der ganz entscheidende Unterschied für mich. Ich habe auch Angst vor ganz vielen Momenten. Ich habe auch Angst gehabt, wie ich gewusst habe, wir kriegen Nachwuchs, weil ich mir gedacht habe, okay, wie wird das jetzt werden? Was ändert sich jetzt dadurch für mich? Wie schaut jetzt mein zukünftiges Leben aus? Finanzielle Sicherheit natürlich ein großes Thema. Aber am Ende des Tages muss ich mir meinen Ängsten ja genauso stellen. Und das ist ganz, ganz ein entscheidender Punkt eben, um dann nochmal zurückzukommen auf das, was ich vorher erwähnt habe. Um weiterzukommen im Leben, muss ich mir dem einfach stellen. Und ich sage jetzt einmal, eine gewisse Angst, ein gewisser Respekt in den Situationen, das ist nie falsch. Weil das sitzt uns ja, das hält uns ja ab, vielleicht vor gewissen Dummheiten, die wir sonst machen würden.
Was ist auf der anderen Seite von der Angst?
Mal sehen. Also auf der anderen Seite von Angst, ich würde mal sagen, wenn wir es jetzt klassisch nehmen, Freude, Glück, weil es ist ganz, ganz oft ja so eben, wenn man es jetzt vorstellen, diese Metapher, wir schwimmen in einem Teich, der Teich ist sozusagen getrennt durch eine Mauer und uns interessiert aber immer, was auf der anderen Seite ist. Wir schauen zwar immer wieder drüber, aber wir trauen uns einfach nicht diesen Schritt drüber zu machen, dass wir sagen, wir steigen drüber, wir springen drüber, weil wir nicht wissen, was uns erwartet. Am Ende des Tages, wenn wir dann mal den Mut aufbringen, drüber zu gehen, dann merken wir in ganz, ganz vielen Momenten, dass eigentlich unsere Gedanken, unsere Angst, die uns da begleitet haben, in diesen Momenten total, ja, total nichtig waren.
Wie erkennst du, ob etwas eine Intention ist oder ein Gedanke ist? Weil meiner Meinung nach hängt es ja mit der Emotion zusammen, also dass man Emotionen wahrnehmen kann. Aber es ist trotzdem sehr schwer zu erkennen, okay, ist das jetzt ein reiner Gedanke oder ist das die sogenannte Intuition?
Die Gegenfrage, muss es denn unterscheiden können?
Es wäre hilfreich zumindest, oder? Also müssen nicht natürlich. Also man kann, wenn
Man
man
kann es
vielleicht
natürlich
will.
unterscheiden. Wir haben es
Ja.
wieder. Kein. Es wäre vielleicht, ja, wie du sagst, das wäre hilfreich, definitiv. Da bin ich schon bei dir. Aber für mich geht es da eher ums Bewusste, ums Bewusstsein einfach. Und gehe bewusst durch die Welt, indem dass ich alles wahrnehme, indem dass ich die Eindrücke aufsauge, sei es jetzt visuell, auditiv, kinästhetisch oder ähnliches. Das ist ja von mir eine bewusste Haltung, sage ich jetzt mal. Und wenn ich mit dieser Haltung durchs Leben gehe, dann bin ich der Überzeugung, dann kriegt man ganz, ganz viel zurück. Und probieren wir selber mal aus. Jeder, der mal durch die Stadt geht oder durch ein Einkaufszentrum geht oder in der Natur jemanden trifft, wenn ich jemanden anlächle, grüße, dann kriege ich was zurück. Und das ist meistens positiv oder zumindest neutral. Und deswegen hat das für mich ganz, ganz viel mit Haltung zu tun.
Wie kannst du deine Bewusstheit schützen? Weil man kann ja sich am Morgen die Intention setzen und den Vorsatz setzen. Mein Ziel ist es einfach bewusst zu sein und auch wenn man viel meditiert, ist es ja dann schwer, den Zustand aufrechtzuerhalten. Vor allem, wie du gesagt hast, zum Beispiel in der Stadt. Also wenn man sich viel in der Stadt aufhält, ist halt einfach viel, das ist ja fast eine der tiefsten Manifestationen der Unbewusstheit, was es gibt, weil halt jeder so unbewusst und fast schon magisch durch die Stadt wandert und meistens halt nur aufs Handy blickt und andere Menschen ignoriert etc. Und dann ist es halt meiner Meinung nach schwierig, Bewusstsein aufrechtzuerhalten. Also das frage ich jetzt auch für mich. Also ich versuche halt immer mit zu resetten, bewusst auf den Atem zu achten und versuche einfach nicht zu denken, ich muss jetzt dahin oder das ist das Ziel und so weiter, sondern einfach, okay, das Ziel ist jetzt einfach mal durch die Stadt zu gehen und gesund durch die Stadt zu gehen, mehr oder weniger ohne Unfall. Also ich versuche mir halt so irgendwie zu resetten und wieder in den gegenwärtigen Moment zurückzubringen, aber es ist schon schwer, Bewusstheit aufrechtzuerhalten. Meine
Absolut,
Empfindung.
das fordert ja uns da selbst. Und wenn jeder, wir wissen selbst, die Arbeit mit uns ist sehr, sehr energiereich. Die zieht ja ganz, ganz viel Energie, vor allem am Anfang, wenn man sich eben mal zu den Blindspots hinbewegt, zu den alten Glaubenssätzen, die uns mitgegeben sind von der Familie, Schule, wo immer wir die hergeschmeckt haben, das kostet Energie und das aufrechtzuerhalten genauso. Man kann natürlich diese Situationen nutzen, um diese zu reframen, also reframen in dem Sinne, zu eben zurückzukommen in meine Haltung. Das heißt, ich kann durch die Stadt gehen und kann mir denken, es wird mir jeder ignorieren, es wird jeder auf sein Handy schauen, es wird jeder grantig ausschauen oder gestresst ausschauen. Oder ich gehe durch die Stadt mit dem Gedanken, den ich mir vorher natürlich dementsprechend zurechtlege und sage, ich will ganz viele tolle neue Leute kennenlernen oder freundliche Leute begegnen, die mir zuwinkern, die mit mir ein Gespräch anfangen. Das macht eben dann den Unterschied. Und ich glaube, da brauche ich dann gar nicht so viel Arbeit, weil es geht immer um die innere Haltung. Je nachdem, wie ich die innere Haltung beeinflusse selbst, will jetzt, dass etwas nicht funktioniert, dann wird es vermutlich nicht funktionieren. Will ich, dass etwas gut läuft, dann ist diese Manifestation, sag ich jetzt mal, die du dir selbst gegenüber gibst für diesen Moment, die wird zu großer Wahrscheinlichkeit dann auch wahr werden.
Wie hast du deine eigene Haltung entdeckt?
Ich tatsächlich habe ich entdeckt, eben nachdem ich sozusagen den Boden getroffen habe. Also ich bin ja selbst durch einen Burnout gegangen, habe jahrelang meinen Körper geschunden, bis er eben nicht mehr gekannt hat, war dann lange im Krankenhaus, sehr, sehr lange zu Hause in Therapie. Und mit der Zeit eben durch diese Therapie eben und durch das, dass ich sehr, sehr viel in der Natur war, hat sich das Stück für Stück entwickelt. Das heißt, durch ganz, ganz viel eben mit sich selbst auseinandersetzen, Therapie machen, bewegen, gesund essen, sich mit den richtigen Leuten umgeben. Da ist dann sozusagen dieser ganze Wandel passiert. Also da habe ich wirklich dann mein Leben komplett gedreht. Also ich habe keinen Stein auf dem anderen gelassen. Ich habe wirklich an allen Ecken und Enden geschraubt, weil hätte ich so weitergemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht, ob ich noch vielleicht da wäre, ob ich mir nicht dann vielleicht leicht einen Suizid überlegt hätte oder ähnliches, weil das war ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis. Also ich war richtig, richtig fertig, muss ich sagen. Und deswegen war es mir ganz, ganz wichtig, und das habe ich mir eben in diesem Krankenhaus bewusst gemacht, so kann es nicht weitergehen. Das heißt, ich muss mich mit mir selbst beschäftigen, meine Themen aufarbeiten. Ich muss arbeitstechnisch schauen, dass ich sozusagen nicht im System bleibe, sondern das wirklich tue, was mir gefällt, wo ihr Leidenschaft habt, was mir erfüllt, genauso um das Umfeld. Das Umfeld ist ja ganz ein wichtiger Punkt, dass da die Leute, die wirklich für dich positiv sind, die positiv bestärken, die für die da sind, die können gerne bleiben. Den Rest habe ich sozusagen, ja, klingt das hart, aber es ist einfach so, die Freundschaft gekündigt. Essen genauso. Vorher war es primär Junkfood, McDonald's, fettige Sachen, Klassik, weil man redet sich ein, man hat keine Zeit, man hat keine Energie, man ist müde. Deswegen muss es schnell gehen. Habe dann angefangen, vegetarisch mich zu ernähren, ganz, ganz viel eben frische Sachen. Und so habe ich dann Stück für Stück die ganzen Steine umgedreht. Und genau, und habe es dann dankenswerterweise durch ganz viel Unterstützung von tollen Personen geschafft, die Wende herbeizuführen für mich.
Welche Glaubenssätze hast du hinter dir lassen müssen, um auch das zu schaffen?
Klassisch, die mich sehr stark geprägt haben, war, ich muss funktionieren. Ich muss immer stark sein. Ich habe damals verbunden, eben Gefühle zeigen ist eine Schwäche, macht angreifbar, und deswegen, ja, war ich nach außen hin immer, jetzt mal, der coole, der harte Typ. Innerlich war ich aber, bin ich eigentlich ein sehr, sehr sensibler, introvertierter, feinfühliger Mensch. Und ja, mich sozusagen damit selbst manipuliert. Und das wissen wir, dass das ihr nicht lang gut geht und dass das irgendwann einmal rauskommt. Es war so ein klassischer, also das waren die Leisten waren natürlich immer, wenn wir vorher beim Thema Leistung waren, ich muss leisten, klarerweise. Das heißt, es gibt nicht, es gibt nur schwarz oder weiß, war es damals tatsächlich so, also entweder 100% oder gar nicht. Aber das halt nicht in einem gesunden Ausmaß, sondern halt wirklich, ich muss überall der Beste sein, ich muss überall perfekt sein, ich muss funktionieren, dieses, jenes. Das waren so diese klassischen drei, die mir wirklich, ja, viel Arbeit gekostet haben, um das aus meinem System wieder rauszukriegen.
Weil das ja auch verbunden mit Liebe ist gleich Leistung, weil das ist ja auch etwas, was ab und zu auftaucht. Je mehr Leistung man bringt, desto mehr wird man geliebt.
Na, das war es eigentlich gar nicht. Na, also, nee, gar nicht. Weil am Ende des Tages, wenn man darüber nachdenkt, ob das jetzt zumindest in meinem Leben Bestand gehabt hat, dann muss ich sagen, nee, na. Also, ob jetzt gut performt habe oder nicht performt hat, hat jetzt mal auf das keine Auswirkung gehabt.
Was ist heute dein dienlichster Glaubenssatz?
Dass ich gut bin, so wie ich bin.
Schön.
Tatsächlich, ja. Hat sehr, sehr lange gedauert, bis ich da hinkomme, natürlich. Aber gefühlt, die Gesellschaft will die ja immer anders haben, die Gesellschaft will die passend haben, die will die in klassischen Schubladen teilweise haben. Aber vielleicht von der Familie kriege ich auch ganz oft mit in meinen Coachings, dass das halt so diese klassischen Normen, Verhaltensweisen sind, die Eltern, die Familien, die Schule etc. pp. Sehen will. Und ja, von dem habe ich mich total abgesandt, muss ich sagen. Also, ich wollte nie in eine Schublade passen, ich wollte nie dieser klassische, unter Anführungszeichen, Bürger sein. Ich war schon immer ein bisschen außer der Norm, sage ich jetzt mal, für mich bewusst. Wir haben aus diesen gesellschaftlichen Normen jetzt nichts gemacht. Natürlich Respekt, Wertschätzung, Höflichkeit, klarerweise schon. Aber nur weil jetzt jemand sozusagen, keine Ahnung, das neueste iPhone haben hat müssen, hat für mich jetzt, spielt für mich absolut keine Rolle. Zum aktuellen Zeitpunkt. Damals war es nur so, man hat das gemacht, oder man darf keine Tätowierungen, das ist ja quasi über die Jahre noch so dieser Glaubenssatz, das ist alles schlecht, das ist alles kriminell, drogenabhängig, etc. pp. Ja, war mir immer egal, also ich habe mich trotzdem tätowieren lassen, weil es für mich war. Und deswegen, ja, war das auch ganz, war das sicher einer der schönsten Momente für mich in der Vergangenheit, weil ich jetzt mit vollster Überzeugung hinter mir stehe und weiß, was ich kann, wer ich bin und was ich möchte.
Und das impliziert ja auch, dass man nichts tun muss, weil ich bin gut so, wie ich bin. Das Ich bin ist ja immer da. Das ist
So
ja
ist es, genau.
das Sein sozusagen. Und man macht sich ja dann frei eben von der Umwelt und von der Gesellschaft, die was sagt. Na, Stefan, du bist der und der. Und die Welt projiziert eine Etikettierung auf dich. Und wenn man dann sagt, nein, ich bin, nimmt man alle Etikettierungen wieder weg. Weil sobald man hinzufügt, ich bin der und der oder die und die oder mache das und das, hat man ja wieder diese Etikettierung. Und dann ist man ja wieder inhaftiert in dem goldenen Käfig der mentalen Räume im Endeffekt.
Ja, absolut. Da hast du einen ganz wesentlichen Punkt, ja, definitiv. Und deswegen eben sage ich, auf das bin ich stolz, weil das kann ich immer wieder über mich sagen. Und ja, das finde ich für mich persönlich ganz, ganz was Tolles, was ich erreicht habe.
Was ist deiner Meinung nach der Unterschied zwischen Erkennung oder Erkenntnis und Wahrnehmung?
Willst du jetzt auf was spezielles Thema an oder grundlegend?
Ich glaube, dass es gut dazu passt, weil das selbst zu erkennen, glaube ich, ist ja die große Herausforderung, weil das alles, diese ganzen Etikettierungen sind ja eigentlich eine Wahrnehmung oder das, was um uns herum geschieht. Alles, was wir sehen, ist ja eigentlich eine Wahrnehmung. Aber die Erkenntnis ist ja dann quasi wirklich die Realität. Also wie du gesagt hast, man selbst kann ja rausgehen mit einer Manifestation. Also man selbst kann sich ja den Vorsatz setzen und sagen, ich gehe raus und ich werde wunderbare Leute treffen. Und man erkennt diese. Und ansonsten ist es ja, ansonsten wir nehmen so viele Dinge wahr, aber zu erkennen, was wirklich ist, das ist ja eigentlich die große Herausforderung.
Absolut, und das ist ja der Grund, warum viele Leute scheitern, sage ich jetzt mal, und scheitern jetzt nicht in dem Sinne, dass sie es nicht wert sind oder dass sie etwas im Leben nicht gut machen, sondern es geht darum, eben die Verbindung zu sich selbst aufrechterhalten. Und das ist in der heutigen Zeit, in dieser schnelllebigen Zeit eben das größte Problem. Es ist nicht umsonst. Gibt es eben immer mehr Krankheitsfälle, Krankenstände. Wir kennen alle die ganzen Studien, die es bescheinigen. Jetzt der Gallup Engagement Index von 2024 hat da wieder ganz, ganz viele Punkte aufgebracht, wo man sich denkt, na, eigentlich, wir sind selber schuld, dass es so ist, wie es ist, weil wir weniger auf uns schauen einfach. Das muss man ganz, ganz, ganz ehrlich sagen. Und diese Burnout-Themen etc. pp., die passieren ja nicht einfach nur so, sondern es ist ein schleichender Prozess. Und in diesem schleichenden Prozess verliere ich einfach die Verbindung zu mir irgendwann mal. Weil dann weiß ich nicht mehr, was tut mir eigentlich wirklich gut? Was brauche ich eigentlich, um eine Balance zwischen Privatleben und Arbeitsleben zu schaffen? Was brauche ich für gesunden Schlaf? Was brauche ich, um meinen Körper und mein Gehirn fit zu halten? Diese Themen. Und deswegen sage ich, diese Entkapselung von uns selbst und dementsprechend dann die Erkenntnis, sage ich jetzt mal, zu wissen, was tut mir gut, was brauche ich, die kommt uns einfach immer mehr abhanden, leider Gottes.
Was sind eigentlich so die ersten Anzeichen von Burnout?
Klassischen Themen, sage jetzt mal, es gibt ja die verschiedensten Stufen im Burnout, die es gibt, da gibt es verschiedenste Modelle. Aber so klassische Anzeichen sind einfach diese Aufopferung. Das heißt, viele Leute im Job glauben dann, sie müssen noch mehr machen, noch länger arbeiten, noch mehr Themen an sich reißen. Resultiert natürlich dann auch irgendwo dann einmal in einen sozialen Rückzug, sag ich jetzt mal. Das heißt, viele, viele Menschen eben gehen dann ungern raus, bleiben lieber zu Hause, wo sie vorher noch vielleicht feiern waren oder mit Freunden unterwegs waren. Ernährungsthemen, sieht man so, das heißt, der Gewichtsverlust ist dann oder Gewichtszunahme ist dann immer wieder so ein Thema. Und man merkt halt in zwischenmenschlichen Beziehungen tatsächlich diese Isolation, dieser Rückzug vom Partner, von der Familie, von den Arbeitskollegen. Das sind so klassische Anzeichen, sag ich jetzt mal.
Ich habe noch eine ganz spezielle Frage zur Meditation. Eigentlich zwei. Wie? Weil da findet man ja eigentlich wieder zu sich selbst, so nehme ich das zumindest wahr. Wie meditierst du? Und die zweite Frage ist, meditierst du auch mit Chakren, also Chakra-Meditation?
Nee, tatsächlich nicht. Also starke Meditation mache ich keine. Ich mache jetzt auch nicht dieses klassische Meditieren, sage ich jetzt mal, wirklich sich hersetzen in Ruhe, keine Hintergrundgeräusche, keine Musik oder ähnliches. Meine Meditation ist zwei Sachen, sage ich jetzt mal. Das eine, wenn ich draußen bin, das heißt, ich nehme mir dann auch bewusst die Zeit, mich irgendwo einmal hinzusetzen, sei es Bank, sei es zu einem Baum und eh da in mich. Das heißt, da fokussiere ich mich dann auf meine Atmung einfach. Oder der zweite Punkt, der bei mir am besten zu Hause funktioniert, ist die progressive Muskelentspannung. Also da kann ich dann sozusagen alles loslassen. Hab da ganz, ganz viel ausprobiert, natürlich verschiedenste Sachen vom Yoga über Shiatsu, über eben Meditation im klassischen Sinne. Ich habe für mich herausgefunden, eben die zwei Sachen wirken am besten und deswegen verfolge ich einfach die. Und da kann ich ja wirklich nur jeden einladen, weil das ist ja grundsätzlich die große Gefahr immer in unserem Leben, dass wir Themen aufschnappen, die anderen gut tun und die einfach übernehmen, ohne zu wissen, was sind die eigentlich für uns? Geben mir die das, was ich brauche, um eben die eine Erkennt zu einer Erkenntnis zu erlangen, um diese Themen wahrzunehmen, um mich zu verbessern. Und deswegen ganz, ganz viel ausprobieren, ganz, ganz viel Input sammeln, die aber für sich bewusst verwerten, schauen, was tut mir gut. Und das waren eben meine zwei Go-Tos, die sag jetzt mal bei mir ganz toll funktionieren.
Ja, das ist ein wichtiger Appell, weil nicht dem Leben nachzueifern, das, was man selbst gar nicht führen möchte. Ich glaube, jeder hat schon einmal Morgenroutinen von erfolgreichen Menschen gegoogelt. Zumindest kenne ich da schon einige. Und dann stellt man fest, ja, erstens passt das gar nicht zum eigenen Leben, weil einfach die Grundvoraussetzungen ganz andere sind. Und zweitens möchte man das Leben ja vielleicht gar nicht führen. Also man denkt zwar, dieser äußere Erfolg, der ist zwar ganz schön, aber es geht ja auch um den inneren Erfolg, also eben auch um das Sein und alles, was er Anteilnahme hat an dem inneren Erfolg. Und das ist halt eben Zeitqualität und die Freude und Freunde und Familie und Achtsamkeit und auch Dankbarkeit. Und deswegen ist das ein sehr, sehr wichtiger Appell. Könntest du vielleicht nochmals ganz kurz erklären, wie progressive Muskelentspannung ausschaut? Und ist es sowas wie Yoga Nidra? Kann man sich das so vorstellen?
Alles wie viel Muskelentspannung kann ich jetzt im Sitzen oder im Liegen machen. Und am Ende des Tages geht es darum, dass ich Körperstellen bewusst anspanne. Und im Zuge der Atmung dann wieder locker lasse und dass ich bewusst eben diese Entspannung wahrnehme. Das heißt, am Anfang nehme ich dieses Angespannte klarerweise da, aber wenn ich die Faust palle, dann sind meine Finger angespannt, mein Unterarm angespannt, lasse es dann los und beobachte wirklich diesen Moment, dieses Gefühl, was sich in mir tut, wenn ich das loslasse, was dann passiert bei dieser Körperstelle, dann ist das eine ganz, ganz tolle Wirkung und man merkt dann einfach, wie leicht das Ganze wird, wie entspannt man wird. Und so geht man halt einfach den ganzen Körper durch. Es gibt natürlich von der Länge her Unterschiede. Sag jetzt mal, muss man eben das finden für sich, was einem passt. Es gibt sei es auf YouTube, Apple Music, Spotify, Podcasts. Es gibt ganz, ganz viele dieser Angebote. Mir war es wichtig, dass ich muss die Stimme des Sprechers mögen, natürlich. Ich muss die Hintergrundmusik mögen. Ich muss mögen, für mich war es wichtig, jetzt nicht nur, sag ich jetzt mal, eine Hand anzuspannen, und einen Fuß anzuspannen, sondern ich möchte halt tiefer gehen in dem Sinne, so dass jede Muskelgruppe gefühlt, dieses Ritual durchläuft. Und genau, und so geht man die ganzen Stellen durch den Körper durch. Und irgendwann ist man entweder eingeschlafen oder tiefenentspannt.
Ich werde es einmal ausprobieren, heute auf jeden Fall noch. Wir
Kann's nur
nähern uns
empfehlen, wirklich.
dem Ende, Stefan. Ich habe noch drei Fragen an dich. Die erste Frage ist, was sagt die Stille zu dir jetzt in dem Moment?
In dem Moment jetzt, aktuell, bin ich einfach nur happy. Sag jetzt mal, happy, dass ich in dem Moment jetzt mit dir das Gespräch führen darf. Happy, dass eigentlich alles wirklich super ist. Es ist tolles Wetter. Nach unserem Podcast gehe ich meine kleine Tochter von der Kinderkrippe abholen. Und von dem her sagt die Stille eigentlich nur oder drückt sie eigentlich nur Freude aus.
Welche eine Frage würdest du gerne einmal beantworten, die dir noch nie gestellt worden ist?
Jetzt sind das die speziellen Fragen. Man müsste tatsächlich nachdenken. Und jetzt ad hoc nicht beantworten.
Vielleicht fällt es dir bei der letzten Frage ein. Es ist immer dieselbe Frage. Was möchtest du noch sagen, Stefan?
Wichtig ist mir für die Personen, die jetzt da diesen Podcast dann hören, die in schlechte Zeiten vielleicht durchleben, dass sie nicht alleine sind. Geht's nach außen, scheut euch nicht davor, Themen anzusprechen. Ihr habt ein tolles Umfeld, ein starkes Umfeld, das euch sicher unterstützt. Holt euch die Hilfe, die benötigt ist, dann ist es viel zu schade, sich in diesen Situationen zu bewegen. Das Leben bietet so viel mehr, und mit Freiheit und mit Dankbarkeit, ja, könnt ihr ganz was Tolles erreichen, wenn ihr diesen Zustand erreicht. Deswegen scheut euch nicht, geht's raus, redet mit den Leuten, öffnet euch und es wird euch ganz, ganz viel Wunderbares erfahren.
Schön gesagt. Vielen, vielen Dank, Stefan. Vielen Dank auch für den
Danke
Beitrag,
auch.
den du leistest. Vielen Dank auch für die Menschen, die was du hilfst. Und vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch, für deine Zeit. Und ich hoffe, wir hören
Vielen
uns
Dank.
irgendwann nochmal wieder. Dankeschön.
Sehr gerne, Robert. Vielen Dank an dich.